Ich hatte ja überlegt, ob ich von da hinten rede, aber ich glaube, so ist besser. Ja, ihr Lieben, ich musste immer so ein bisschen auf was gestoßen werden, dass ich irgendwie ein Thema für eine Predigt habe. Diesmal war es eine Karte, die in meiner Wohnung rumfliegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mal hier liegt sie, mal da liegt sie, ist so eine mit so Sprüchen drauf. Ich weiß noch nicht, woher ich sie habe oder ob sie mir jemand geschenkt hat. Es steht zumindest kein Gruß hinten drauf. Die fliegt halt von einer Ecke in die andere, aber immer wieder fällt sie mir in die Hand und eben mein Blick darauf. Nur ein Wort steht drauf, aber vielleicht ist es eben ganz sinnvoll, sich darüber auch mal Gedanken zu machen. Loslassen. Ich lese Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst, nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Und Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Der Text handelt ja erstmal von Nachfolge. Und wie so oft bei Jesus, ziemlich kompromisslos. Blick nicht zurück, bleib nicht stehen bei dem, was dich abhält. Die Toten sollen sich um ihre Toten kümmern. Aber ich finde, er handelt noch von mehr, von einer Voraussetzung nämlich. Vielleicht etwas versteckt, aber ziemlich wichtig dafür, wie wir Leben gestalten. Dem Loslassen und dem, was uns daran hindert. Oft genug versackt man in Erinnerungen, vergrübelt sich im Gestern und lässt sich von den Schattenseiten seiner Vergangenheit über den Tisch ziehen, wo es doch eigentlich besser wäre, nach vorn zu schauen. Die Vergangenheit hat eine eigenartige Sogwirkung und wenn man einmal in ihren Strudel gerät, ist es ziemlich schwer, wieder herauszukommen. Und es gibt Dinge, die muss jeder Mensch vom ersten Augenblick seines Lebens an lernen. Und dazu gehört ganz wesentlich das Loslassen. Das hört sich sehr nach Verzicht an und vielleicht sogar auch nach Verlust, auch in unserem Text. Doch Loslassen bedeutet nicht einfach nur Verlust, sondern soll ja Gewinn bedeuten, sagt Jesus. Wie soll ich nachfolgen, wenn ich an allem festhalte, was mich daran hindert? Wie soll ich Leben neu gestalten, wenn ich das Vergangene nicht da lasse, wo es hingehört? Neugeborene besitzen einen stark ausgeprägten Reflex, der dem Überleben dient. Legt man einem Säugling den Finger in die Hand, klammert er sich sofort daran fest. Eine gesunde Reaktion. In einer Schrecksituation würde sich das Kind sofort an die Mutter klammern, um eben nicht aus dem Arm der Mutter zu fallen. Dieser Reflex lässt allerdings nach einiger Zeit nach und das Kind lernt, loszulassen, um etwas anderes greifen zu können. Loslassen lernen, um ins Leben zu kommen. Das kann man auch schön sehen beim Laufen lernen. Denn wer laufen lernt, braucht Mut, den sicheren Halt loszulassen, um in Bewegung zu kommen. Und auch die Erwachsenen, die dem Kind Halt geben, müssen loslassen, damit es eigene Schritte tun kann. Das heißt dann doch, loslassen, damit andere Schritte ins Leben wagen können, loslassen um des Lebens willen. Und am Ende des Lebens ist wieder Loslassen gefordert. Sowohl von dem Menschen, der stirbt, als auch von dem, der ihn dabei begleitet oder einfach nur zu ihm gehört. Aber Loslassen geschieht ja oft nicht freiwillig. Und wie oft wird uns etwas aus der Hand gerissen, von dem wir glaubten, es sei unverzichtbar für unser Leben. Beziehung, Gesundheit, materielle Sicherheit oder auch Sinn, das Leben selbst. Und was bleibt, ist zumeist das Gefühl der Leere, des Verlustes und zunächst mal ganz gewiss nicht das Gefühl, irgendetwas gewonnen zu haben. Die täglichen Bilder von so vielen Menschen, die nur noch vor Trümmern und Ruinen ihrer Häuser stehen, wie fast immer verursacht durch andere Menschen. Krieg als Mittel der Wahl, um anderen ihre Daseinsberechtigung zu entreißen. Nichts davon geschieht freiwillig. Trümmer und Ruinen hier im wahrsten Sinne. Aber noch vieles mehr. Wo sind die geliebten Menschen hin? Wo ist der Sinn in einer Naturkatastrophe? Was ist mit der Krankheitsdiagnose, die alle Lebensperspektiven abgeschnitten hat? Was ist mit den Menschen, deren Familie als ihr Lebensort zerstört ist? Was ist mit zerbrochenen Beziehungen und Bindungen? Was ist mit den Menschen, die durch den Verlust ihrer Arbeit plötzlich um ihre Lebensgrundlagen fürchten müssen? Und mit Sicherheit genügt auch nur ein Blick in das eigene Leben. Zerplatzte Träume, verlorene Hoffnungen. Wofür habe ich mich eingesetzt im Leben? Und was ist daraus geworden? Und ich stelle fest, am Ende ist das, was gelingt, nicht das Ergebnis meines Tuns, sondern trotz allem Einsatz letztlich Geschenk. Aber ich weiß auch, ein Geschenk kann mir auch wieder genommen werden. Und es ist eben nicht dasselbe, ob mir etwas genommen, etwas aus der Hand geschlagen wird oder ob ich etwas bewusst loslasse. Loslassen ist ein Akt eigener Freiheit, den jeder selbst vollziehen muss, wie alles, was die eigene Freiheit betrifft. Was mir genommen, mir entrissen wird, habe ich deswegen noch lange nicht losgelassen. Ich greife oft immer danach und will es zurückhaben. Und ich wage zu behaupten, sehr viel Leid im Leben rührt daher, dass ich nicht loslasse, was nicht mehr zu halten ist, gerade dann, wenn sich meine Lebenssituation ändert. Und dann bin ich auch nicht frei, das anzunehmen, was meine veränderte Lebenswirklichkeit jetzt ausmacht. Und auch nicht dafür, das vielleicht ganz neue Angebot zu sehen, das Jesus mir macht. Folge mir nach, schau nach vorn. Vielleicht geht es ja ganz woanders hin. Loslassen ist eine bewusste Handlung, nichts, was jemandem widerfährt. Niemand macht es für einen. Man muss es ganz alleine tun. Man muss es sich erlauben. Und es heißt auch nicht vergessen. Nichts verschwindet so einfach. Die Liebe nach einer Trennung, die Trauer nach einem Verlust oder der Schmerz über verpasste Gelegenheiten, die Melancholie über vermeintliche oder tatsächliche bessere Zeiten. Loslassen heißt noch lange nicht, das Gewesene zu vergessen. Es verändert nur seine Form. Den Blick auf die Situation, nicht mehr darauf fixiert sein, dass alles möglichst bliebe wie bisher. Es hilft in die Zukunft hinein. Da ist ja das Gefühl, dass nicht wir das Leben, sondern das Leben uns fest in der Hand hält. Es ist nicht nur die Vergangenheit, die uns über den Tisch zieht, die Gegenwart kann es ja genauso tun. Der Alltag hat seine eigenen Spielregeln und regiert unser Dasein mit eiserner Hand. Unsere Hand gehört an den Pflug, sagt der Bibeltext. Und dafür brauche ich aber freie Hände und einen freien Kopf mit Blick nach vorn. Damit ist etwas Grundlegendes gesagt. Es geht nicht darum, mich von allem, was mir wichtig ist, abzuwenden, sondern um loslassen zu können, brauche ich ein Ziel, auf das hin ich loslasse. loslassen als ein Akt meiner Freiheit. Glücklicherweise erhebt sich ja immer mal wieder eine leise Stimme in uns und quält uns mit ein paar bohrenden Fragen. Was wollte ich noch gleich vom Leben? Was ist es, das ich in meinem Leben anpacken, das ich in Angriff nehmen müsste? Was war es eigentlich, das ich schon immer mal tun wollte, das ich furchtbar gerne gemacht hätte, das ich ziemlich gut konnte? Wie sieht Nachfolge denn jetzt konkret für mich aus? Und nun gibt es zwei Möglichkeiten zu reagieren. Blick zurück oder Blick nach vorn. Resigniert zurückblicken als erstes. Es ist zu spät, der Zug ist abgefahren. Oder es hat ja noch nie geklappt. Ich kann mich mit dieser simplen Antwort begnügen und mich darauf beschränken, den verpassten Möglichkeiten hinterher zu trauern. Oder aber eben Blick nach vorn. Noch einmal neu die Hand an den Pflug legen. Hinsetzen und einmal aufschreiben, was es eigentlich genau war, das einen im Leben angetrieben hat. Was auch immer es gewesen ist, es könnte der Hinweis auf ein verborgenes Talent sein, das in uns schlummert und nur darauf wartet, wachgerufen zu werden. Überlegen, was sich jetzt davon noch realisieren ließe, freilich unter anderen Voraussetzungen. Darüber nachdenken, wie sich die Voraussetzungen ändern ließen. Und wenn einem selbst nichts Großartiges dazu einfällt, dann könnte man andere um Rat fragen, die es vielleicht besser wissen. Man könnte, wenn man wollte, wenn man es sich erlauben würde. Es zu tun, das heißt, die Hand an den Pflug zu legen. Ich lasse etwas los, um ein Ziel zu erreichen. Dabei kann das Ziel auch eine Idee sein, für die ich etwas loslasse. Zum Beispiel mein Glaube, dass das eigentlich erst noch kommt, wenn ich alles losgelassen habe. Also ist es vielleicht sogar lebensnotwendig, das Vergangene zu lassen, damit meine Hände frei sind für das Neue, das möglich ist. Dass ich nicht vor den Trümmern eines Lebens stehen bleibe, sondern den Blick hebe. Im erfahrenen Leid nicht nur sich selbst und seine Verlustsituation sehen, sondern sich in seiner Verantwortung auch für andere öffnen. Oder nach schmerzlicher Auseinandersetzung mit einer Krankheitsdiagnose nicht nur rückwärts orientiert bleiben, sondern der Zukunft eine Chance geben, wie auch immer sie aussehen mag. Dann geht der Weg weiter und bleibt keine Sackgasse. Das ist alles andere als leicht, dieses Loslassen, um Neues in Empfang zu nehmen. Und es braucht Zeit, viel Zeit und gefühlt sicherlich viel zu viel Zeit. Loslassen beginnt in ganz kleinen Alltagsschritten. Kurz mal die Hände frei machen, erlauben. Als einen Weg zum Frieden, zur Gemeinschaft, zur Freiheit. Anders formuliert, loslassen ist der Weg zum Leben. Und was können und was sollten wir nicht alles loslassen um des Lebens willen? Den Wunsch, Recht zu haben, meine Ideen durchsetzen zu wollen, meine Vorstellung vom anderen, die Planung des Tages, wenn sie durchkreuzt wird, die Erwartung an den heutigen Tag, die eigenen Lösungsideen meiner Probleme, die Tagträume meines Alltags, die unerreichbaren Ziele, die unerfüllbaren Wünsche, die Vorstellung von mir selbst, mein Bild von Gott. Und etwas loslassen heißt eben nicht, es wie eine heiße Kartoffel zur Erde fallen zu lassen, sondern es in der offenen Hand Gott hinzuhalten, dass er es nehme, wenn er will, und es mir lasse, wenn er will. Loslassen, um festzustellen, dass man gehalten wird. Und die Frucht ist nicht Gleichgültigkeit meinem Leben gegenüber, sondern tragender Friede und Vertrauen in den, der größer ist. Und dann sind die Hände frei und der Kopf gleich mit, um die Hand an den Pflug zu legen. Arbeit macht das Ganze natürlich schon, ziemlich viel sogar. Das muss man einem Bauer nicht groß erzählen. Der würde vermutlich an manchen Tagen auch lieber im Bett liegen bleiben, als auf den Acker zu gehen. Aber er hätte verloren, wenn er es nicht täte. Und auch wir hätten viel verloren, wenn wir den ungeahnten Möglichkeiten und schlummernden Talenten, die Gott uns gegeben hat, nicht auf den Grund gingen. Er will nicht, dass wir sie verkümmern lassen, sondern dass wir sie entdecken, vielleicht wiederentdecken und heben wie einen verborgenen Schatz. Er nimmt das, was da ist, was er in uns hineingelegt hat, was dann aus unserem Acker wird und welche Früchte in Zukunft aus seinen Furchen sprießen, das liegt nicht in unserer Hand. Unsere Hand aber gehört an den Pflug. Gott benutzt das, was da ist. Ich muss an eine Geschichte aus dem Alten Testament denken. Sie steht in 1. Könige 17. Es ist nichts mehr zu machen. Der Topf mit Mehl ist leer und der Ölkrug auch. Nur noch Reste für einen Tag. Und dann kommt nichts mehr, denn es ist eine große Dürre im Land. Hier wohnt die Witwe gemeinsam mit ihrem Sohn. Als Elia, der Prophet, zu Besuch kommt und Brot und Wasser möchte, antwortet die Frau resigniert: Wir haben nur noch zu essen für einen Tag. Dann legen wir uns hin und sterben. Elia hört es, verlangt aber dennoch Brot für sich. Gut, fürchte dich nicht, sagt er auch noch, aber ganz schön anmaßend ist es trotzdem. Die Frau bereitet ihm aber das Essen zu, in der Annahme, dass es die letzte Mahlzeit ist. Doch der Topf mit Mehl wird nicht leer und genauso geht das Öl im Kruge nicht zur Neige. Das Wenige wird plötzlich zu einem Genug, sogar zu einem Mehr. Das ist das Verhältnis von unseren Möglichkeiten zu den Möglichkeiten Gottes, finde ich. Dieses Wunder hier arbeitet mit dem Rest. Dem Rest an Mehl, dem Rest an Öl. Das genügt für Gott, um daraus einen neuen Anfang zu machen. Das ist mehr als nur zu überleben. Der Rest an Mehl und Öl, der Rest an Kraft, der Rest an Energie, der Rest an Möglichkeiten und auch der Rest an Gottvertrauen. Meistens sehen wir ihn so wie hier, als den Rest, der gerade noch ein wenig reicht und wenn er verbraucht ist, ist es das Ende. Aber die Bibel kehrt den Blick hier um. Wo der Mensch sieht, dass der Rest nur noch der Anfang vom Ende ist, sagt sie an dieser Stelle, dieser Rest kann auch der Anfang vom Anfang sein. Der Rest, aus dem wieder etwas Neues wird. Gott fängt hier bei dem an, was an Substanz da ist. Nichts fällt hier vom Himmel oder taucht aus auf dem Nichts. Das, was entsteht, entsteht aus dem, was schon da ist. Aus dem Mehl im Topf und dem Öl im Krug. Das wirkt so wohltuend lebensnah. Aus dem, was ist, aus dem, was du, Mensch, schon besitzt, an Vorrat, an Ressourcen, an Fähigkeiten. Genau daraus kann werden, was dich am Leben erhält. Das Menschenleben, seine Mühen, sein Mangel, seine Ressourcen oder seine Reste, das sind die Orte, an denen Gott wirkt und aus denen Neues entstehen kann. Manchmal auch ein Wunder. Und dann ist der Rest, das Wenige, genug, mehr als genug. Ich möchte schließen mit einem Text von Susanne Niemeyer. Es ist genug, sagte dieser Kerl, der seit Tagen auf meiner Fensterbank sitzt und behauptet, er sei ein Engel. Es ist genug, sagt er und nickt mir aufmunternd zu. Ich weiß nicht, woher er das weiß, aber er sagt es zu allem. Zu einem Text, mit dem ich hadere. Oder auch zu einer Predigt, mit der ich hadere. Einschub von mir. Zu einem Geburtstagsbuffet, das nicht reichen könnte. Zu meinen Kontoauszügen. Zu meiner Sorge, keinen Schlaf zu bekommen und unausstehlich zu sein. Zu all den halbfertigen Sachen, dem bisschen Klavierspiel, den sporadischen Gebeten in der Nacht. Er sagt es zu meinen regelmäßig auftauchenden schlechten Gewissen. Zu meiner bangen Frage, ob ich nicht alles hätte ganz anders machen sollen. Es ist genug. Das Merkwürdige ist, immer passt dieser Satz. Wollte ich ihn anfangs noch anfahren, dass er das doch gar nicht wissen könnte, wurde ich mit der Zeit immer ruhiger. Ja, ich erwartete seine helle Stimme. Es ist genug. Und eines Morgens antwortete ich, selbstvergessen und ohne nachzudenken, sagte ich, Amen, so soll es sein.